Als ich Ende April von euch eingeladen war, hier zu einem Blaukreuz-Vortrag, wir waren an einem Abend hier zusammen, da fuhr ich hierher und bekam unterwegs einen Anruf aus Hamburg, dass ein lieber Freund von mir gerade ganz plötzlich heimgegangen ist. Von daher habe ich diesen Abend noch so vor Augen, als ich hier bei euch sein durfte. Einer meiner Freunde, viele Jahre alkoholabhängig, durfte auch frei werden vom Alkohol und hat dann auch viele Jahre in aller Treue auch in Hamburg die Blaukreuzarbeit geleitet. Was ich an dem Abend noch nicht wusste, wo ich bei euch war, dass er schon vorgeplant hatte für seine Beerdigung. Lieder, die genau von dem sangen, was wir gerade auch gesungen haben, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Es war einige Tage später eine bewegende Beerdigung, Nachfeier mit Zeugnissen, mit einem Bekenntnis, mein Leben ist jetzt bei dem lebendigen Gott. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Ich sehne mich nach einem Zuhause. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung, heute Morgen hier zu sein. Ich habe ja an den einen Abend im April die Blaukreuzarbeit ein wenig ausführlich auch mit PowerPoint vorgestellt. Heute Morgen nur so ein paar Streiflichter, weil wir dann in Gottes Wort hineingehen wollen. Das Blaue Kreuz, Ende des 19. Jahrhunderts, 1885 in Deutschland gegründet worden. Was war so der Hintergrund? Es war so die Zeit der Industrialisierung. Viele Menschen kamen dann wieder, gerade die Männer kamen wieder, vielfach von den Betrieben, wo sie beschäftigt waren. Und sie brachten ihre Lohntüten nicht mehr mit nach Hause. Lohntüten, sowas gibt es ja gar nicht mehr für doch, ne? Ja. Aber sie brachten ihre Lohntüten nicht mehr mit nach Hause, sondern die landeten in der nächsten Kneipe. Wir haben eine Zeit damals erlebt, wo die Sucht unwahrscheinlich zunahm. Und in diesem ganzen Kontext gab es Christen aus unterschiedlichen Gemeinden, die gesagt haben, hier wollen wir helfen. Wir wollen Menschen einladen mit Suchtgeschichten ganz normal zu Bibelstunden. Die fachliche Arbeit kannte man damals noch nicht. Man lud einfach Menschen ein, sagen, kommt unter Gottes Wort, wir beten mit euch, wir lesen mit euch zusammen in der Bibel. Und so sind damals viele, viele Menschen frei geworden. In diesem Zusammenhang ist das Blaue Kreuz entstanden durch einen Mann, dessen Sohn selber abhängig war. Der Mann hatte einen tollen Namen, Schluckebier. Johannes Schluckebier, einer unserer Gründungsväter im Blauen Kreuz. Ja, passte dann. Er selber hatte eine Geschichte, wo er ausgestoßen wurde von seiner Familie. Seine Familie wollte ihn nicht haben, haben ihn weggegeben. Eine sehr dramatische Lebensgeschichte. Er kam dann zum Glauben, erlebte aber, wie sein Sohn abhängig wurde vom Alkohol. Und in diesem Zusammenhang sucht er Hilfe, auch bei dem Schweizer Blauen Kreuz, das schon ein paar Jahre eher entstanden war. Die Schweizer kamen nach Deutschland, haben dann zusammen mit ihm die Blaukreuzarbeit ins Leben gerufen. Was ist unser Ziel? Was ist unser Auftrag? Unser Auftrag ist ganz klar, suchtkranke Menschen zu helfen, einen Weg aus der Sucht herauszufinden. Und das mit Gottes Hilfe. Dass Menschen frei werden durch Jesus Christus. Auch in Deutschland haben wir heute allein alkoholmäßig 1,9 Millionen abhängige Menschen. Was wir wissen, nur Alkohol, hinzu kommen noch die Drogenabhängigen, Tablettenabhängigen, andere Suchtkranken, du hast einige genannt in deiner Einleitung. 1,9 Millionen, 9,5 Millionen Menschen sind alkoholgefährdet. Und auf jeden Suchtkranken kommen 5 bis 6 Familienangehörige. Nur mal so ein bisschen Größenordnung zu haben, und ich rede jetzt nur vom Alkohol. Und wir merken diese ganze Problematik, die wir haben. Als Blaues Kreuz bieten wir in ungefähr 1500 oder 1500 Orten Menschen Hilfe an in Begegnungsgruppen, die in unterschiedlichen Gemeinden noch angesiedelt sind. Wir haben Fachkliniken, wir haben Wohneinrichtungen, sodass wir pro Woche ca. 20.000 Menschen erreichen, die irgendwo mit Sucht zu tun haben. Es ist uns ein ganz, ganz großes Anliegen, dass wir auch gerade die Angehörigen erreichen. Ich selber bin Angehöriger, ich habe es vorhin gesagt, meine Frau ist betroffen. Ich weiß als Angehöriger, was es bedeutet, wenn ein Mensch suchtkrank ist. Ich habe damals zu meiner Frau gesagt, lass doch einfach die Flasche stehen und die Welt ist in Ordnung. Und jeder, der suchtkrank ist und der diesen Satz hört, lass doch einfach, der weiß ganz genau, es ist nicht so einfach. Hinter jeder Suchtgeschichte steckt ein Leben. Stecken Lebenserfahrungen, die oftmals erschütternd sind. Meine Frau hat sehr viel Leid erlebt. Als Kind, ich möchte da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, Dinge einfach, die dazu geführt haben, dass sie einfach merkte, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Keiner liebt mich, keiner will mich. Es ging bis dahin, dass sie einen Selbstmordversuch gemacht hat. Tabletten, Alkohol war der einzige Weg für sie damals, um überhaupt mit diesen ganzen Erfahrungen zurechtzukommen. Und dann zu hören, hör einfach auf zu trinken, Lieben, so einfach ist das nicht. Von daher brauchen wir die Zeit, auch mit Menschen zu reden. Dass Menschen wirklich abgeholt werden in ihrer Sucht. Und dafür wollen wir da sein. Wollen mit Menschen reden, mit Menschen sprechen, aber vor allem auch mit Menschen beten und ihn Jesus Christus groß machen. Denn wirklich frei, und das ist die Erfahrung, die wir selber gemacht haben, wirklich frei werden wir durch den Glauben an den Sohn Gottes. Es werden auch andere Menschen trocken, und dafür bin ich sehr dankbar. Aber um heil zu werden von den vielen kaputten Lebensgeschichten, brauchen wir mehr. Und wir brauchen etwas, wo wir Menschen sagen, hier bist du wirklich zu Hause bei dem lebendigen Gott. Denn jede Sucht ist eine Sehnsucht nach etwas. Gestern sagte eine Frau im Seminar, mir hat etwas gefehlt. Ich hatte eine Sehnsucht nach etwas. Und diese Sehnsucht wurde gestillt im lebendigen Glauben an Christus. Das ist jetzt mal mit wenigen Aussagen so der Kern unserer Arbeit. Und ich möchte euch einfach Mut machen, einladen. Kommt gerne auf mich zu, wenn ihr mehr wissen wollt. Auch drüben im Flur liegen einige Zeitschriften aus. Nehmt die gerne mit, um so ein bisschen auch das Blaue Kreuz kennenzulernen. Ich selber bin als Referent und Prediger für Norddeutschland unterwegs. Ich besuche die Begegnungsgruppen, die Vereine im norddeutschen Bereich. Bin im Predigtdienst unterwegs, in der Seelsorge unterwegs, auf vielen Seminaren und Freizeiten, und dafür bin ich sehr dankbar. Denn Gott hat mich aus einem anderen Beruf herausgeführt. Ich bin zur See gefahren. Ich bin viele Jahre Fischer gewesen im Familienbetrieb auf der Nordsee, und das war im Grunde so mein Ziel bis ans Lebensende. Ja? Und da wollte ich irgendwo, wenn ich alt und grau bin ich ja schon fast immer mit meinen blonden Haaren gewesen, wollte ich dann am Hafen stehen und den jungen Fischern sagen, was sie alles verkehrt machen. Ja? Das war so mein Gedanke. Und dann kam Gott aber durch die ganze Suchtproblematik meiner Frau in unser Leben hinein und sagt, ich habe einen ganz anderen Plan für dich, einen ganz anderen Weg. Und ich habe gemerkt, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Da stellt Gott das Leben einmal komplett um. Dafür der andere Wege. Aber es ist etwas sehr Schönes und ich bin heute unendlich dankbar, im Blauen Kreuz für diesen Herrn unterwegs zu sein. Wie gesagt, wollt ihr mehr wissen, gerne, ich stehe zur Verfügung und man kann nachher gut miteinander noch ins Gespräch kommen. Wir haben den Bibeltext gehört von heute Morgen, Psalm 40. Psalm 40 beginnt in meiner Lutherbibel mit der Überschrift, ein Psalm Davids vorzusingen. Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft, und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Ich finde das immer wichtig, wenn wir auch mit dem Psalmen uns beschäftigen, einmal zu schauen, wer betet hier denn? Wer gibt uns hier eine Botschaft weiter? Und es ist David. Und ich habe manches Mal gedacht, David, wärst du nur bei deiner Herde geblieben, wärst du nur Hirte geblieben. Aber eines Tages holt Gott ihn von seiner Herde weg. Denke, viele von euch kennen die Begebenheit. Und dann passiert genau das, was ich gerade sagte, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Dann beginnt im Grunde im Leben von David ein Chaos nach dem anderen. Er hat unwahrscheinlich schöne Zeiten, die er erlebt, aber es gibt auch immer wieder Tiefen. Und ihr Lieben, das erleben wir auch im Glauben. Es ist nicht einfach so, dass dann alles glatt läuft. Und das, was du uns erzählt hast, dein Zeugnis. Ich war vor einigen Jahren Richtung Hamburg unterwegs und musste auch auf den Parkplatz fahren und habe bitterlich geweint, weil ich nicht mehr weiter konnte, am Ende zu sein. Und es gibt viele Dinge, ihr Lieben, wo wir auch einfach am Ende sind, wo es nicht mehr so läuft, wie wir uns das vorstellen. Und das kannte auch ein David. Er kannte die vielen Höhen, aber auch die Tiefen seines Lebens. Und das ist so der Hintergrund auch von diesem Psalm. Aber zunächst stellt er diesem Psalm und eine gewaltige Überschrift. Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft. Das ist so dieser erste Gedanke, die Überschrift über diesem Psalm. Beharrlich. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort harren noch überhaupt gebraucht. Heute gibt es ganz andere Worte. Cool, krass, was weiß ich. Aber harren. Harren meint ein Festhalten. Harren meint ein Vertrauen. Harren meint Treue. Harren meint ein Anklammern, ein Dranbleiben. Und David sagt, an diesem Gott bleibe ich dran. Wir werden gleich feststellen, warum, weshalb, wieso. Aber das ist die Überschrift über sein Leben. Ich vertraue dem lebendigen Gott. Ich halte an ihm fest. Wir saßen damals in unserer Ehe oft am Abend zusammen nach so manchen Rückfällen und haben zusammen gebetet. Lieben, es ist sehr bescheiden, wenn du nach Hause kommst, irgendeine Schranktür öffnest und da steht der Alkohol wieder. Lieben, es ist nicht angenehm, vor der Toilettenschüssel zu sitzen und die Flaschen wegzugießen, auch wenn man weiß, es macht keinen Sinn. Und dennoch war es uns wichtig, an jedem Abend wieder neu zu beginnen und zu sagen, Herr, wir halten an dich fest. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht, aber wir halten an dich fest. Und deshalb deine Frage, die du mir gestellt hast, ich habe dann so formuliert, wofür bin ich dankbar? Ich bin dankbar für diesen Gott, der uns hindurchgeführt hat, auch durch die Sucht. Ich bin dankbar für diesen Gott, der mich hindurchgeführt hat, auch in meinem alten Beruf hinein zu dem heutigen Dienst. Und es gibt heute diese Tage und die Stunden, die du beschrieben hast. Und es gibt heute die Fragen, Gott, warum, weshalb, wieso? Aber es soll nichts an dem ändern, was David hier sagt. Herr, ich halte an dir fest. Ich harre auf dich. Ich vertraue dir, dass du ihn durchführst. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Wir leben in einer verrückten Zeit. Und wenn ich mit Menschen im Gespräch bin, dann geht es immer wieder um Angst und Sorge. Wir wissen nicht, was kommt, ihr Lieben, aber wir wissen, wer kommt. Jesus Christus. Ich sehne mich nach einem Zuhause. Wir wissen nicht, was kommt, aber wer kommt? Jesus Christus. Und es lohnt sich, auf diesem Herrn zu vertrauen. Das ist die Überschrift. Steht sie auch über deinem Leben? Steht sie über meinem Leben? Beharrlich habe ich auf den Herrn gehofft. Das Zweite, was mir dann deutlich wird, und er neigte sich zu mir. Das ist was Wunderschönes. Er neigte sich zu mir. Du hast uns so das schön deutlich gemacht, dieser große Gott, und wir sind Priester, und also du hast es ja herrlich beschrieben, zu wem wir gehören hier, ne, heute. Ne? Wir haben einen gewaltigen Herrn, einen großen Gott. Unbeschreiblich groß. Und jetzt lesen wir von diesem gewaltigen Gott, und er neigt sich zu mir. Wer bin ich denn? Ich bin ein sündiger Mensch. Wer bin ich denn, wenn ich in meine Gedanken mal hineinschaue? Wer bin ich denn im Vergleich zu diesem großen Gott? Und jetzt lesen wir dieses Wort, was David sagt, und er neigte sich zu mir. David hat diese Erfahrung immer wieder machen dürfen, dass Gott in die Tiefen seines Lebens hinabsteigt. Und da ist es völlig egal, ob es Suchtsinn oder andere Dinge sind. Aber das zu erleben, Gott steigt in die tiefsten Tiefen meines Lebens hinab. Er ist sich nicht zu schade. Und Krippe und Kreuz zeigen uns in Jesus Christus in einzigartiger Weise das Herabsteigen des lebendigen Gottes. Der Sohn Gottes, der in einer Krippe liegt. Der Sohn Gottes, der blutend am Kreuz hängt. Lieben, das ist das Herabsteigen des lebendigen Gottes, der unter Verbrechern gekreuzigt wurde. Er neigt sich zu mir. Warum macht er das denn? Warum geht Gott denn den Weg? Weil er dich unendlich lieb hat. Weil er dich unendlich lieb hat und diese Liebe, diese große Sehnsucht hat. Ich möchte, Mensch, mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte, dass du zu deinem ursprünglichen Ort wieder zurückkehrst, in die Gemeinschaft mit mir. Und ich möchte einmal die Ewigkeit mit dir verbringen. Mensch, der du durch die Sünde verloren bist, aber ich möchte wieder mit dir Gemeinschaft haben. Deshalb neige ich mich zu dir, das Bild von dem Hand am Kreuz hier. Die Hand, die sich runter neigt, die Hand, die sich mir entgegenstreckt. Lieben, das ist die Hand unseres Heilandes Jesu Christi. Der sagt, ich komme zu dir in deine Grube hinein. Er neigt sich zu mir. Jesus Christus ist der Beweis des lebendigen Gottes für seine Liebe, für seine Gnade. Und wir lesen hier weiter als Drittes, und er hörte mein Schreien. Wenn David sagt, er hörte mein Schreien, dann bedeutet das letztlich, ich konnte nur noch schreien. Wir stecken manchmal in Situationen drin, wo wir nur noch schreien können. Da können wir es mit Worten gar nicht mehr anderes ausdrücken. Ostfriesen und deutsche Grammatik ist wie so ein Thema für sich. Ne? Ja. Also die ganzen Fälle, die es dort gibt, dritter, vierter Fall, Dativ, Akkusativ und so weiter, da sage ich euch ganz ehrlich, da schmeiße ich immer alles durcheinander. Ne? Aber Gott erwartet doch auch gar nicht von mir, dass ich grammatisch richtig alles zitiere. Gott erwartet doch gar nicht von mir, dass ich das Komma richtig setze, den Punkt oder Doppelpunkt, was weiß ich nicht alles. Gott erwartet von mir, dass ich komme und dass ich schreie. In einem Psalm heißt es so schön, und du hörst mein Seufzen wohl. Nächstes Jahr werden wir die gewaltige Jahreslosung haben, du bist der Gott, der mich sieht, die Hagar-Geschichte. Da heißt es dann auch so, Hagar, ich habe das Schreien deines Jungen gehört. Ich habe dein Weinen gesehen. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich hört. Vielleicht kannst du in manchen Situationen nicht anders als nur noch weinen, ein Gebet sprechen und das Schreien. Aber ich möchte dir sagen heute Morgen, Gott hört dich. Gott hört dich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch beten und zu ihm kommen. Und es ist egal, wie unsere Worte dann aussehen, ob grammatisch richtig oder nicht. Wir haben einen Gott, der hört. Du hörst mein Schreien. Gott reagiert auf mein Anliegen. Gott reagiert auf meine Not. Und ich habe so manche Angehörigen vor Augen, die total verzweifelt sind, weil sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Aber sie dürfen, oder wir dürfen gemeinsam dann vor dem Herrn kommen. Er hört mein Schreien. Und jetzt wird es ja noch schöner, ne? Da wurde eine Almoje serviert, platt. Ne? Hat mich vorhin gefreut. Die Grüße aus West-Overleding. Ne? Ihr gucktet so seltsam West-Overleding, wo das ist. Ne? Herz aus Friesland. Ne? Ja, ne? Also das ist schon schön. Da fühlt man sich gleich zu Hause mit so einem Gruß. Ne? Ja? Ja. Ja, das ist schon klasse. Und ich mag das gerne so auch im Plattdeutschen zum Ausdruck bringen. Das ist so mooi. Das ist so schön. Und er zog mich aus der grausigen Grube. Der lebendige Gott, er steigt nicht nur hinab in die tiefsten Tiefen meines Lebens, sondern der lebendige Gott, er greift zu, er packt zu. Und er zieht mich aus der grausigen Grube. Wenn Jesus damals im Neuen Testament die Kranken heilt und so weiter, wie oft ergreift er die Hand? Die Hand desjenigen, der Hilfe braucht. Und so möchte der lebendige Gott mich herausziehen aus meinen Gruben. Und du hast die Frage gestellt, ich formuliere es ein bisschen anders, was ist meine Grube heute Morgen? Was ist meine Grube heute Morgen? Muss nicht immer die Sucht sein. Was ist gesagt, es kann auch die Angst sein. Kann die Sorge sein, die Verzweiflung sein. In welcher Grube bin ich vielleicht aktuell auch gefangen? Keiner sieht es vielleicht, weil wir es geschafft haben, in Rollen zu leben, mit Masken zu leben. Aber Gott schaut hinter meine Maske, hinter meine Rolle. Und er möchte mich herausziehen dort, wo ich gefangen bin, in meiner Grube. Jesus war sich nie zu schade, dort zu sein, wo die Sünder sind. Jesus war sich nie zu schade, mit den Zöllnern zu essen. Jesus war sich nie zu schade, bei Menschen zu leben, einfach wo alle sich abgewandt haben. Jesus war dort. Er zog mich aus der Grube des Verderbens. Wenn einer mein Elend kennt und wenn einer mit meinem Elend fertig wird und wenn einer mit meiner Grube fertig wird, dann ist es Jesus Christus. Was David hier schon vorausschauend im Grunde sagt, und er steigt in meine Grube hinab und er zieht mich heraus. Und in dieser Grube, weil ist dann drin in der Grube? Lauter Schmutz und Schlamm. Das ist ja so richtig gemütlich, ne? Lauter Schmutz und Schlamm. Was bedeutet das denn, wenn man so im Schlamm steht? Ja? Da hält ja etwas fest unten. Da hält etwas fest. Und der eine zieht und unten hält etwas fest. Also hier in der Nordsee, wir kennen ja das Wattenmeer gut, ne? Das Wattenmeer, das ist ja wunderschön, wenn man mal so eine Wattwanderung macht. Ne? Und dann müsste man ein bisschen länger auf einer Stelle stehen bleiben. Ein bisschen hin und her wackeln. Ja? Und auf einmal sitzt man so richtig drin im Schlamm. Ja? Manchmal muss man wieder rausgezogen werden. Lieben, und dort in der Grube steckt dieser Schlamm drin. Auf der einen Seite ist die Hand, die mich herausziehen will. Auf der einen Seite ist die Hilfe da und ich ergreife die Hand. Und auf der anderen Seite ist noch mein altes Leben, der alte Schlamm meines Lebens, der mich halten will. Und es gibt so viele Dinge, die mich davon abhalten wollen, die Hilfe Jesu in Anspruch zu nehmen. Es gibt so viele Dinge von meinem alten Leben, die mich nicht loslassen wollen. Alte Freunde, Bekannte, Lebensgeschichten und so weiter und so fort. Der Schlamm, der mich halten will. Der Schlamm, der manches Mal noch so faszinierend ist. Hat er am Freitagabend bei uns in der Bibelstunde das Leben von Kaleb, Auszug Israels aus Ägypten. Wie oft lesen wir dort, ach, wären wir nur in Ägypten geblieben? Wären wir nur in dem alten Leben geblieben? Wären wir nur in dem alten Schlamm geblieben? Das kennen wir ja, den Schlamm. Der ist zwar ganz schlecht, der macht uns kaputt, aber das kennen wir. Und so gibt es viele Menschen, die wieder rückfällig werden, die in ihr altes Leben zurückkehren, weil sie das alte Leben kennen und es hat irgendwo noch eine Faszination. Was hält mich vielleicht irgendwo fest? Was muss ich wirklich loslassen, damit Jesus mich herausziehen kann? Das ist die Einladung auch heute Morgen an uns. Was ist mein Schlamm? Meine Grube, mein Schlamm, das alte Leben, das irgendwo noch festhält. Und dann geht ihr wieder und du stellst mich auf einen Felsen. Lieben, das ist so gewaltig, Jesus Christus, der Fels Gottes. Du stellst mich auf einen Felsen. Welch ein Unterschied. Nicht mehr die Grube, nicht mehr der Schlamm, sondern ich habe einen festen Boden unter den Füßen. Und dieser Boden hat einen Namen, Jesus Christus. Der lebendige Gott stellt mich auf den Boden des Glaubens an den Sohn Gottes. Ich habe wieder Felsen unter den Füßen. Was ganz anderes als Schlamm. Und das bedeutet, dass ich sicher gehen kann. Dass ich sicher gehen kann. Lieben, welch eine Gnade ist es, wenn wir einen festen Boden wieder unter den Füßen haben. Und uns mal bewusst zu machen, was dieser Fels in unserem Leben bedeutet. Befreit leben, befreit glauben, festen Boden unter den Füßen zu haben, dass ich sicher gehen kann. Lieben, das hier und hier haben wir etwas ganz Entscheidendes an dieser Stelle. Ich bin in der Grube drin, ich werde herausgezogen und stehe am Rand der Grube, auf Felsen. Und jetzt kommt es, dass ich sicher gehen kann. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt hier. Bleibe nicht am Rande deiner Grube stehen. Bleibe nicht am Rande deiner Grube stehen. Dort, wo ich am Rand der Grube stehen bleibe, bin ich ganz schnell wieder in der Grube drin. Dass ich sicher gehen kann, bedeutet, dass ich von dieser Grube wegkomme und meinen Weg gehe in ein neues Leben hinein. Bleiben wir auch nicht bei der Bekehrung stehen, sondern gehen wir in das Land des Glaubens hinein. Denn das bedeutet es, damit ich sicher gehen kann. Das bringt David hier mit wenigen Worten zum Ausdruck. Glaube bedeutet, in dieses neue Land des Felsens hineinzugehen, auf diesem Felsen zu stehen und zu leben. Weg von der Grube, weg vom alten Leben. Und er hat mir ein neues Lied in den Mund gegeben, nicht mehr die alten Lieder. Welche alten Lieder hast du gesungen? Keiner mag mich, keiner liebt mich. Kann keinem vertrauen. Lieder der Verzweiflung, der Enttäuschung. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben. Das Lied der Sehnsucht nach der Ewigkeit. Das Lied der Befreiung. Das Lied, mein altes Leben hat keine Macht mehr über mich. Und dieses neue Lied dürfen wir anstimmen zur Ehre Gottes. Zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Ein neues Lied, eine neue Botschaft steht über deinem Leben. Für den Glauben an Jesus Christus steht eine neue Botschaft über deinem Leben. Das ist das, was der Suchtkranke auch erlebt, wenn er zum Glauben kommt. Eine neue Botschaft steht über seinem Leben. Und da denke ich an den Mann, von dem ich euch erzählt habe, der von der Straße kam, der kaum reden kann, aber der das ausstrahlt. Eine neue Botschaft steht über mein Leben. Ich muss das hier so ein bisschen abkürzen hier einfach. Und ich bekomme eine neue Hoffnung. Und dann sagt David hier zum Schluss, und das finde ich so schön, und dir ist nichts gleich. Ich will sie verkündigen und weitersagen, aber sie sind nicht zu zählen. Befreit Leben, befreit Glauben, befreit Leben, befreit Dienen. Leben, wir haben eine Botschaft. Wir haben eine Botschaft für diese Welt. Wir haben eine Botschaft für Menschen mit Sehnsucht. Wir haben eine Botschaft für Menschen voller Angst. Wir haben eine Botschaft für Menschen, die in ihrer Sünde und ihrer Schuld gefangen sind. Wir haben eine Botschaft für Menschen in ihrer Sucht oder wo immer sie drin gebunden sind. Lasst uns diese Botschaft weitergeben. Jeder so, wie er es kann. Ihr mit herrlichen Liedern oder mit allem, was hier drum um diesen Gottesdienst herum geschieht. Der eine, der betet, der andere, der bringt Traktate rund, keine Ahnung. Aber lasst uns von dieser Botschaft weitergeben. Jesus lebt. Und Jesus steigt in die tiefsten Gruben meines Elends herab. Jesus zieht mich aus diesem Schlamm heraus, der mich immer wieder halten will. Und darüber darf ich staunen. Davon darf ich reden. Und das ist uns im Blauen Kreuz auch so wichtig. Ja, ich kann vom Alkohol loskommen. Ja, auch von anderen Suchtmitteln. Aber frei werden kann ich allein durch die Gnade Gottes. Und das gilt für uns alle, die wir hier sind, auch heute Morgen. Wirkliche Freiheit durch den, der in die Grube meines Lebens herabsteigt, dem meine Grube nicht zu schade ist, der packt, zupackt und mich herauszieht, auf einen Felsen stellt, in ein neues Leben hineinführt. Das mag Gottes Gnade in deinem und meinem Leben auch wieder ganz neu schenken. Amen. Amen. Jesus, zu dir darf ich kommen, so wie ich bin. Wir freuen uns, dass ihr uns wieder begleitet. Und das macht das nochmal so schön deutlich, auch was wir gehört haben.